Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado. Na, seid ihr schon bereit für den Sommerurlaub? Wenn es dauert, egal, bis dahin bekommt ihr ordentlich Italien auf die Ohren. Ich habe gerade in einem Antiquariat ein wunderbares 70 Jahre altes Buch gefunden. Proverbi Friulani, Sprichwörter aus dem Friaul. Da sind ein paar echte Kracher dabei. Aber zuerst, was erwartet euch in dieser Folge? Ärger beim Kinderfußball. Luxusboom in Venedig. Alles über Prosecco, yeah. Und Menschenschleuser in Grado. In Grado? Ja, in Grado. Unsere kleine Wohlfühlinsel hat es in die nationalen Nachrichten geschafft. Und nicht aus einem guten Grund. Dazu gleich mehr.
Die italienische Weisheit.
Eure Lieblingsrubrik, dieses Mal also aus dem Friaul. Im Dialekt Labit nol fasi frari. Italienisch Labito non fa il Monaco. Deutsch, nicht die Kutte macht den Mönch. Sozusagen die negative Entsprechung von Kleider machen Leute, das ja meistens positiv gemeint ist. Aber auch für andere Lebenslagen anwendbar, so in die Richtung Taten statt Worte.
Die wichtigsten Schlagzeilen.
In der letzten Folge hatten wir die Rauferei beim Rugby. Zwei Väter waren aneinander geraten, die Kinder waren Achtjährige. Dazu passt diese Meldung, gerade am Aufnahmetag dieses Podcasts frisch reingekommen. Ein Zwischenfall bei einem Jugendfußballspiel in Udine hat für ein Paar nun juristische Folgen. Ein 48-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau hatten während der Partie wiederholt den Schiedsrichter übel beleidigt. Ein Karabiniere, der außer Dienst war, forderte die beiden mehrfach auf, einen angemessenen Ton zu wahren. Als die Situation eskalierte, gab sich der Beamte zu erkennen und verlangte die Ausweisdokumente der beiden. Doch das Paar weigerte sich, der Aufforderung nachzukommen und haute stattdessen ab. Spätere Ermittlungen führten zur Identifizierung der beiden. Jetzt müssen sie sich vor Gericht verantworten, wegen Weigerung, Angaben zur eigenen Identität zu machen. Dieses Delikt ist im italienischen Strafgesetzbuch vorgesehen und kann mit bis zu einem Monat Arrest oder einer Geldstrafe von bis zu 206 Euro geahndet werden. Warum sind die Geldstrafen in Italien immer so unrund? Weil sie noch auf den alten Lire-Angaben basieren. Und es spielt auch keine Rolle, dass der Karabiniere keine Uniform trug. In solchen Fällen wie Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder Beleidigung ist er sogar verpflichtet einzugreifen, sonst kann er selbst belangt werden. Aber die viel wichtigere Schlagzeile kommt ausgerechnet aus Grado. Denn unser Grado tauchte plötzlich im nationalen Reportagemagazin Fuori del Coro auf. Und das just in der ersten Woche der Saison. Ein Reporter deckte ein ganz schmutziges Geschäft rund um die Einschleusung illegaler Migranten auf. Vereinfacht gesagt, funktioniert das System so. Ein Bangladescher zahlt einem Unternehmer über einen Vermittler, nennen wir es beim Namen, über einen Schleuser, 3000 Euro und bekommt dafür einen Arbeitsvertrag. Das bedeutet, dass er legal nach Italien einreisen und sich niederlassen kann. Bloß tritt er die Arbeit nicht an, ist aber im Land. Alternativ tritt er die Arbeit tatsächlich an, aber zu unterirdischen Bedingungen und für ein paar Euro in der Woche. Er ist ja dem Arbeitgeber ausgeliefert. Beide Varianten sind übel. Für die TV-Sendung gab sich ein Reporter als Unternehmer aus und bot einem Bangladescher, der hier in Grado wohl die Fäden in der Hand hält, einen fingierten Arbeitsvertrag gegen Bezahlung an. Der Bangladescher akzeptierte. Er hat wohl genug Leute auf der Warteliste. Dann gab sich der Reporter zu erkennen und der Vermittler stritt alles ab. Die Opposition tobt, klar. Auch weil die Reaktion der Ortsregierung ziemlich lauwarm ausfiel. Die Reportage hat ein System der Ausbeutung offengelegt, das unsere Stadt vergiftet, schreiben die Oppositionsführer. Und dann folgt scharfe Kritik an der Reaktion der lokalen Politik. Von der Regierung kam nur Schweigen oder schlimmer noch, einige schwache und halbherzige Stellungnahmen, aus denen hervorgeht, dass man das Problem nie wirklich verstanden hat. Nach Ansicht der Opposition hätte man von einer Stadtregierung eine sofortige Verurteilung der Vorgänge sowie ein umgehendes Treffen mit den Sicherheitsbehörden erwarten müssen. Es geht nicht nur um Legalität, es geht um das Image von Grado, um seinen Ruf und um die ehrliche Arbeit derjenigen, die jeden Morgen ihre Geschäfte öffnen und trotz wirtschaftlich schwieriger Zeiten die Regeln respektieren. Eine horrende Werbung für Grado. Auch wenn ein Insider berichtet, dass es in anderen Urlaubsorten noch schlimmer sei. Und über die illegalen Modefabriken in der Toskana oder rund um Neapel wollen wir gar nicht anfangen. Es ist ein italienweit, vielleicht sogar europaweit schmutziges System. Der Fisch stinkt vom Kopf und vom Schwanz. Denn es braucht ja auch Unternehmer, die genau diese fingierten Arbeitsverträge ausgestellt und mitverdient haben. Ich bleibe dran. Nächste Woche erzähle ich euch ein paar Insider-Informationen dazu aus Pinos Bar. Irre. Grado regt sich also über das Schleusersystem auf, aber auch Italien hat einen dicken Hals. Denn jetzt bekommt es auch noch der Prosecco ab. Süß, klebrig, minderwertig, schrieb der englische Weinjournalist Henry Jeffries im Telegraph. Seien wir ehrlich, Prosecco ist widerlich. Er nahm zwar ausdrücklich die Flaschen aus Valdobbiadene aus, aber der Kulturkampf hatte begonnen. Corriere della Sera und La Repubblica schlugen zurück. Sie bezeichneten den Artikel als provokativ, stereotyp und verallgemeinert. Aber sie haben sich eben provozieren lassen. Auch die Bosse der Prosecco-Konsortien meldeten sich empört, denn Italiener lassen sich ihre Spezialitäten ungern kleinreden. Aber auch knallharte Wirtschaftsinteressen stehen dahinter. Fast 700 Millionen Prosecco-Flaschen wurden 2025 produziert, was für einen Umsatz von 3 Milliarden Euro sorgte. Damit ist Prosecco einer der erfolgreichsten italienischen Lebensmittelexporte. Und der Journalist hat ja nicht ganz Unrecht. Es gibt einen himmelweiten Unterschied zwischen dem 5-Euro-Prosecco aus dem untersten Supermarktregal und einem Spitzenprodukt aus dem DOCG-Gebiet. DOCG, Doc G auf Italienisch, das steht für Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung. Die höchste Qualitätsstufe, die es gibt. Viele Winzer wollen allerdings mitverdienen und das macht den Prosecco eben auch angreifbar. Übrigens, auch die Edelwinzer selbst sehen das Imageproblem. Daher schreiben viele Doc-G-Winzer nicht mehr Prosecco auf ihre Flaschen, sondern einfach nur noch Valdobbiadene. Aber gehen wir doch mal tiefer rein. Was genau ist der Unterschied zwischen mäßigem und tollem Prosecco? Warum schmeckt ein Prosecco für 5 Euro manchmal wie süße Brause mit Kopfschmerzgarantie, während ein guter Doc-G-Prosecco nach weißen Blüten, Birne und feiner Mineralität schmeckt? Und vor allem, was passiert eigentlich in der Produktion? Also, die erste große Wahrheit, Prosecco ist keine Qualitätsaussage. Das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Prosecco bedeutet zunächst einfach nur eine geografische Herkunft plus die Rebsorte Glera plus bestimmte Produktionsregeln. Das Problem, unter diesem Dach existieren völlig unterschiedliche Welten. Das ist ein bisschen wie bei Käse. Zwischen Industriescheiben und einem 36 Monate gereiften Parmigiano liegen Universen. Beim Prosecco gibt es also grob einfachen Doc Prosecco und hochwertigen Doc G Prosecco. Da beginnt die Geschichte. Der geografische Unterschied. Ebene gegen Steilhang. Die meisten günstigen Prosecchi stammen aus der großen Dockzone. Die ist riesig, flach, industriell gut bearbeitbar. Dort fahren Traktoren bequem durch breite Rebzeilen. Man kann massiv produzieren. Hohe Erträge, viel Menge, relativ wenig Handarbeit. Das Ziel, möglichst effizient viele Trauben erzeugen. Doc G Prosecco dagegen stammt aus kleinen historischen Hügelzonen, vor allem Conegliano, Val d'Obbiadene und Asolo. Und jetzt wird's wichtig, diese Weinberge sind oft absurd steil, teilweise so steil, dass Maschinen kaum eingesetzt werden können. Das heißt, Handarbeit, geringere Erträge, selektivere Lese, mehr Risiko, höhere Kosten. Die UNESCO hat die Hügel von Conegliano Val d'Obbiadene sogar als Kulturlandschaft anerkannt. Denn diese Landschaft ist kein Industriegebiet, sondern jahrhundertealter Weinbau in extremem Terrain. Mein Tipp, unbedingt mal hinfahren, wirklich einmalig schön und viele Winzer bieten auch Übernachtungsmöglichkeiten an. Jetzt wird's technisch. Der Ertrag macht den Unterschied. Billig Prosecco lebt von Masse. Je mehr Trauben pro Hektar, desto billiger die Flasche. Das Problem, wenn eine Rebe zu viele Trauben produziert, verteilt sie ihre Energie auf zu viele Beeren. Das Ergebnis, weniger Konzentration, weniger Aromatik. Darum schmecken einfache Prosecchi oft belanglos, fruchtig, bonbonartig und dünn. Doc G Prosecco arbeitet mit geringeren Erträgen. Weniger Trauben gleich intensiverer Geschmack. Und plötzlich bekommt ihr Birne, grüner Apfel, weiße Blüten, manchmal Kräuter, manchmal mineralische Noten. Und vor allem mehr Struktur. Ein guter Doc G Prosecco schmeckt nicht einfach spritzig, er hat Tiefe. Der zweite Riesenunterschied, die Traubenqualität. Billigproduktion arbeitet häufig mit sehr frühen Ernten, maximaler Menge, Trauben aus vielen Quellen zusammengemischt. Da geht's vor allem um Konsistenz. Jede Flasche soll gleich schmecken, jedes Jahr, für den Supermarkt. Hochwertige Doc G Produzenten denken eher wie gute Winzer. Präzise Lesezeitpunkte, einzelne Parzellen, unterschiedliche Höhenlagen, Sonnenexposition, Mikroklima. Die Hügel machen hier enorm viel aus. Ein Weinberg auf 350 Metern Höhe bringt andere Säure und Aromatik als einer unten im Tal. Und daraus entsteht Charakter. Und jetzt zum Herzstück, die Schaumerzeugung. Fast aller Prosecco, billig oder teuer, wird im sogenannten Charmat-Verfahren hergestellt. Das bedeutet, die zweite Gärung passiert nicht in der einzelnen Flasche wie beim Champagner, sondern in großen Drucktanks. Viele Leute denken, also ist Prosecco grundsätzlich minderwertiger. Nein, das ist Unsinn. Das Verfahren passt hervorragend zur Gläser-Traube, weil es frische Fruchtigkeit und florale Aromen bewahrt. Der Unterschied liegt nicht im Verfahren selbst. Der Unterschied liegt darin, wie sorgfältig man es macht. Billig-Prosecco-Produzenten arbeiten oft extrem schnell. Lagerkosten gering halten. Trauben rein, Most vergären, Tankgärung, gern auch mit Hitze nachhelfen, schnell filtrieren, abfüllen, raus in den Handel. Oft wird dabei stärker filtriert, stärker stabilisiert und technischer gearbeitet. Manchmal wird auch mit höherem Restzucker gearbeitet, um fehlende Qualität zu kaschieren. Dazu gleich mehr. Deswegen schmecken viele Billig-Prosecchi süßlicher, einfacher, weniger elegant. Und oft haben sie diese grobe Kohlensäure, fast wie Limonade. Die besseren Produzenten arbeiten viel langsamer und präziser. Kühlere Gärung, längere Feinhefelagerung, sorgfältigere Auswahl der Grundweine, feinere Druckkontrolle. Die Kohlensäure wird dadurch cremiger und feiner. Das ist ein riesiger Qualitätsindikator. Bei schlechtem Prosecco, bumm, Schaumexplosion, nach 30 Sekunden tot. Bei gutem Doc G, feine, elegante Perlage, fast seidig. Jetzt betreten wir die Nerdliga. Innerhalb des Doc G gibt es sogenannte Rive. Das sind besonders ausgewiesene Steillagen oder kleine Herkunftsgebiete, quasi Crus wie in Frankreich. Dort gelten noch strengere Regeln. niedrigere Erträge. Handlese ist Pflicht, präzisere Herkunft. Wenn ihr auf einer Flasche Rewe die lest, wird's meistens ernst für den Geldbeutel. Das ist oft die Zone, in der ambitionierte Produzenten zeigen, okay, jetzt machen wir keinen Party-Prosecco mehr, jetzt machen wir Wein. Und dann gibt es noch Kartitze. Kartitze ist die absolute Prestigezone. Ein winziger Hügelbereich bei Valdobbiadene. Dort sind die Weinberge so wertvoll, dass manche Quadratmeterpreise an große Burgunderlagen erinnern. Ein guter Superiore di Kartitze kann fantastisch sein. Cremig, komplex, floral, absolut luxuriös. Jetzt kommt eine sehr italienische Geschichte, der Zuckertrick. Warum extra dry oft süßer ist. Eine herrliche Weinabsurdität. Viele denken, extra dry bedeutet besonders trocken. Falsch. Bei Schaumwein bedeutet Brüt trockener, extra dry süßer. Und billiger Prosecco ist oft extra dry, weil Zucker Fehler kaschiert. Viele hochwertige Doc G Prosecchi gehen heute Richtung Brüt oder sogar extra Brüt. Machen wir es ganz simpel. Woran erkennt ihr guten Prosecco im Laden? Ein paar praktische Hinweise. Gute Zeichen, Doc G statt nur Doc. Conegliano, Valdobbiadene, Asolo. Rive, Brut oder extra Brut und Jahrgangsangabe. Warnsignale, extrem billig, kaum Herkunftsinformationen. Man könnte sagen, billig Prosecco ist ein industrielles Erfrischungsgetränk mit Alkohol. Großer Doc G Prosecco ist echter Wein mit Herkunft. Und das merkt man im Duft, in der Textur, in der Länge, in der Balance und vor allem am nächsten Morgen. Fahren wir nach Venedig. Luxusboom statt Krise. Venedig erfindet sich gerade neu. Und zwar nicht leise, sondern mit ordentlich Marmor, Samt und Champagner. Oder doch mit dem guten Prosecco? Während jahrelang über Overtourism, Kreuzfahrtschiffe und schrumpfende Einwohnerzahlen diskutiert wurde, passiert parallel etwas anderes. Die Stadt entwickelt sich immer stärker zur Bühne für Luxusreisende. Die Hochzeit von Jeff Bezos, ihr erinnert euch, war da ein sichtbares Signal. In den letzten Monaten sind gleich mehrere hochpreisige Hotels entstanden oder angekündigt worden, oft in aufwendig restaurierten Palazzi. Gebäude, die früher leer standen oder verfielen, werden zu Boutique-Hotels mit zweistelligen Zimmerzahlen und vierstelligen Übernachtungspreisen. Ein Trend, der gewollt ist. Die Idee dahinter, weniger Masse, mehr Klasse. Also weniger Tagesgäste mit Selfie-Stick und mehr Gäste, die bleiben, essen, konsumieren. Das verändert natürlich die Stadt. Restaurants passen sich an, kleine Bars werden schicker und auch die Preise ziehen an. Ein Hotelier wird bei Euronews sinngemäß zitiert: Venedig braucht Qualitätstourismus, sonst verliert es seine Seele. Das ist interessant, denn genau darüber wird gestritten. Verliert die Stadt ihre Seele vielleicht gerade durch diesen Wandel? Denn während Luxushotels boomen, kämpfen viele Venezianer weiterhin mit hohen Mieten und sinkender Lebensqualität. Wir hatten das schon ein paar Mal in diesem Podcast. Wohnungen werden zu Ferienunterkünften, Nachbarschaften verändern sich. Gleichzeitig bringt das neue Modell durchaus Geld in die Kassen und Jobs. Besonders im gehobenen Gastronomiebereich entstehen neue Stellen. Küchenchefs, Sommeliers, Concierge-Dienste, alles wächst. Spannend ist auch, dass internationale Investoren zunehmend einsteigen. Venedig wird als Marke gesehen, ähnlich wie Paris oder Monaco. Und so steht die Stadt zwischen zwei Welten. Romantische Kulisse für Wohlhabende und gleichzeitig fragile Alltagsrealität für die Bewohner. Da ist zum Beispiel das spektakuläre Orient Express Venezia, ein 600 Jahre alter Palazzo, Donna Giovanelli, komplett restauriert mit 47 Zimmern und Suiten. Murano-Glas, Fresken, Ankunft per Boot. Für die Küche zeichnet Heinz Beck verantwortlich, der deutsche Superkoch in Rom mit 3 Michelin-Sternen. In Podcast Folge 10 habe ich eines seiner Rezepte vorgelesen. Das hat 5 Minuten Sendezeit gekostet, wenn's reicht. Dann kommt Airelles Palladio Venezia auf der Insel Giudecca. eher Boutique, aber extrem exklusiv. 17 Zimmer und 28 Suiten, dazu Spa, Pools und Starküche. Ein echtes Schwergewicht ist die Wiedergeburt des Hotels Danieli als Four Seasons. Ein historischer Palazzo-Komplex mit künftig 120 Zimmern und Dachterrassenrestaurant. Auch Klassiker werden neu aufgeladen. Das Hotel Cipriani bekommt ein Luxus-Upgrade inklusive Dior-Spa. Das Cipriani gehört zur Belmont-Gruppe, die wiederum zu Louis Vuitton Moët Hennessy gehört, diesem super französischen Konzern. Ich glaube, einer der größten französischen Konzerne überhaupt. Das San Clemente Palace öffnet nach Renovierung wieder auf der Privatinsel. Dazu kommen bestehende Luxusadressen wie das Gritti, das St. Regis, auch erst 5 Jahre alt, und das Palazzo Venart mit zweifach besterntem Michelin-Restaurant. Und im Hintergrund passiert noch mehr. Die Stadt hat allein 2026 die Sanierung von mindestens 11 Hotels genehmigt. Bewusst mit Fokus auf Qualität statt Masse. Venedig wird also nicht nur voller, sondern auch teurer. Und die neue Hotelliga spielt ganz klar im oberen Segment. Die Frage ist nicht mehr, ob sich Venedig verändert, sondern für wen. Werbung. Reden wir zuerst über Manfredi Gimona. Er stammt aus einer legendären Hoteliersfamilie. Langjährige Grado-Urlauber können sich bestimmt an seinen Vater Enver erinnern, der das Hotel Adria leitete und der in München, Kitzbühel, Innsbruck und Wien genauso bekannt war wie in Grado. Er war ein Original im allerbesten Sinne. Ein ganz feiner Mensch. Genauso wie sein Sohn, der nun das Hungaria leitet. Es ist ein Apartment-Hotel in toller Lage mit großen, edel eingerichteten Suiten, die aus 2, 3 oder 4 Zimmern mit Balkon bestehen. Die Suiten sind voll ausgestattet, niemand muss also Bettwäsche, Handtücher oder gar Kochutensilien mitschleppen. Selbstverständlich gibt es auch Heizung und Klimaanlage. Außerdem von Mai bis Oktober eine täglich besetzte Rezeption und ein Frühstücksbuffet für alle, die das wollen. Und es gibt einen Tiefgaragenplatz unterm Haus. In Grado Gold wert. Ich weiß, wovon ich rede. Wir wohnen selbst dort. Und der aktuelle Bürgermeister auch. Ihr seid ganz nah dran am Geschehen. Ich habe immer sehr zurückhaltend über das Hungaria gesprochen, weil es von meiner Frau betrieben wurde. Jetzt ist aber niemand mehr von der Familie involviert und ich kann es ohne schlechtes Gewissen anpreisen. Viele Hotels in Grado sind ja in einer Zeit gebaut worden, als die Devise hieß, Hotelzimmer sind zum Schlafen da. Die Räume sind oft winzig, dunkel und schlecht geschnitten. Die Apartments im Hungaria sind dagegen hell, modern und großzügig und die Kochecke ist eine echte Küche. Und Manfredi, der perfekt Deutsch spricht und in Hotels aufgewachsen ist, weiß, auf was Gäste Wert legen. Bei ihm seid ihr in sehr guten Händen. Also, wenn ihr wollt, können wir für euren nächsten Urlaub Nachbarn werden. Bei Anfragen grüßt ihn gern von mir, dann seid ihr in allerbesten Händen. Alle Infos und Links packe ich in die Shownotes. Denn nochmal, ich wohne selbst dort. Wie ehrlich kann Werbung sein? Ab an den Gardasee. Streit um Radfahrer eskaliert. Am Gardasee wird es eng auf den Straßen. In den letzten Wochen hat sich ein eher ungewöhnlicher Konflikt zugespitzt. Der Streit zwischen Anwohnern, Autofahrern und immer mehr Radfahrern. Anwohner beschweren sich über Radfahrerkolonnen, die Straßen blockieren, während Radfahrer ihrerseits fehlende Infrastruktur kritisieren. Besonders betroffen sind die Uferstraßen. Ohnehin schmal, kurvig und im Sommer komplett überlastet. Wenn sich dann noch Rennradgruppen dazwischen mischen, wird es schnell chaotisch. Ein Anwohner wird zitiert mit »Es ist kein Nebeneinander mehr möglich«. Ein ziemlich klares Statement. Die Radfahrer sehen das naturgemäß anders. Für sie ist der Gardasee das Paradies. Landschaftlich spektakulär, sportlich anspruchsvoll. Viele reisen extra dafür an. Das Problem, die Region war auf diesen Boom nie vorbereitet. Radwege fehlen oder sind lückenhaft. Alternativrouten begrenzt. Und so eskaliert ein klassischer Konflikt. Tourismus trifft Alltag, Sport trifft Infrastruktur. Hinzu kommt, der Gardasee ist alles andere als ein Geheimtipp. Die Besucherzahlen steigen seit Jahren. Und ich hatte ja erst in der letzten Folge berichtet, wie ausgebucht die Hotels für den Sommer jetzt schon sind. Die Politik diskutiert über neue Radwege, Verkehrskonzepte, vielleicht sogar Einschränkungen. Denn klar ist, wenn nichts passiert, wird sich der Konflikt weiter zuspitzen. Und damit wird aus einem idyllischen See schnell ein Ort mit ziemlich viel Reibung. Zumal dann, wenn die Touristenzahlen steigen und steigen und steigen. Ab an die Adria. Triest. Wirtschaftlicher Aufschwung durch den Hafen. Triest ist eine dieser Städte, die viele unterschätzen. Jedenfalls all jene, die nicht so wie wir Adria-Fans sind. Denn wirtschaftlich passiert hier gerade einiges. Der Hafen entwickelt sich zu einem der wichtigsten Drehkreuze im Mittelmeerraum. Das liegt vor allem an seiner Lage. Direkt am Schnittpunkt zwischen Mitteleuropa und dem Balkan. Container, Öl, Rohstoffe, alles läuft hier durch. Und zwar zunehmend mehr. Unternehmen wie Generali oder Illy zeigen zusätzlich, dass Triest nicht nur Hafen, sondern auch Wirtschaftsstandort ist. Ein interessanter Aspekt: Triest profitiert davon, dass Lieferketten sich verändern. Häfen im Norden werden strategisch wichtiger. Dazu kommen Investitionen in Infrastruktur, Bahnverbindungen, Logistikzentren, Digitalisierung. Apropos Bahnverbindung, es gibt ja seit neuestem eine Direktverbindung zwischen Wien und Triest. Fantastisch. Und auch fast immer komplett ausgebucht. Die Stadt wird dadurch internationaler. Mehr Unternehmen, mehr Fachkräfte, mehr Dynamik. Und gleichzeitig bleibt dieser leicht melancholische Charme erhalten. Kaffeehäuser, alte Fassaden, viel Geschichte. Was wiederum die Kreuzfahrtschiffe anlockt. Ein Mix, der funktioniert. Auch wissenschaftlich passiert viel. Forschungszentren, Universitäten, internationale Kooperationen. Triest positioniert sich nicht nur als Hafen, sondern als Wissensstandort. Ganz viele Gradeser studieren übrigens in Triest und pendeln. Genau das macht die Entwicklung spannend. Es ist kein Boom mit der Brechstange, sondern ein schleichender, nachhaltiger Aufstieg. Ein paar Zahlen. Im Jahr 2025 wurden dort rund 60 Millionen Tonnen Waren umgeschlagen. Zusammen mit dem Hafen Monfalcone kommt das System sogar auf über 64 Millionen Tonnen jährlich. Eigentliche Wachstumstreiber sind Container. Auf Jahressicht liegt der Containerumschlag bei etwa 680.000 TEU. Das ist die Maßeinheit für die üblichen Container. Historisch ist das eine Wahnsinnsentwicklung. 2004 waren es gerade einmal 118.000 TEU, also ein Bruchteil. Kurz gesagt, Triest ist kein hübscher Nebenhafen. Er ist eine der wichtigsten Drehscheiben zwischen Mittelmeer und Mitteleuropa und wächst schneller, als viele erwarten. Eine Stadt, die man definitiv im Auge behalten sollte. Dazu eignet sich hervorragend mein neues Buch Espresso unter Sternen, das in Triest spielt. Und meine Begegnung mit einem dieser Containerschiffe hat mir ja eine schöne Narbe hinterlassen. Aber lest selbst. Überall, wo es Bücher gibt. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Apropos abonnieren, abonniert oder folgt auch diesem Podcast und empfehlt ihn gern an gute Freundinnen und Freunde weiter. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.